es ist einfach da so unglaublich viel schiefgegangen. Wir haben so ein paar Soul Bottles noch bei uns im Regal in unserem Hauptquartier hier in Berlin stehen, die so alle total verbogen sind, weil der Ofen viel zu heiß geworden ist. Und dann sind die alle so eingelaufen wie so Kunstwerke. Also wir haben es am Ende irgendwie hingekriegt, den Auftrag zu schaffen. Aber es war auf jeden Fall, wir waren, glaube ich, gut 2 Wochen zu spät. Und
hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kaltes Wasser und natürlich noch frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Weihnachtspause und startet das Jahr mit vielen neuen guten Vorsätzen und habt euch einiges vorgenommen für 2021. Ich habe mich mit Paul noch im letzten Jahr unterhalten über seine Reise mit Soul Bottles, seinem Startup und auch den neuen Vorhaben Suits for Good, wo es um Anzüge sich letztendlich dreht. Dazu aber dann im Podcast noch mehr. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser, ich finde, wirklich sehr spannenden Folge. Sie ist ein bisschen länger wieder, aber dafür sind auch direkt 2 Anfangsgeschichten mit dabei. Also viel Spaß mit dieser ersten neuen Folge im neuen Jahr. Hallo Paul.
Hi.
Ja, wie geht's dir? Wie fühlst du dich, wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich kann mir aussuchen, dass ich irgendein Tier wäre. Welches Tier wärst du gerne aktuell in diesem Moment? Du kommst, glaube ich, aus einer stressigen Phase mit einer neuen Crowdfunding-Kampagne, die du gerade hast. Und daher, wie fühlst du dich jetzt aktuell gerade diese Woche? Oder was wärst du gerne für ein Tier gerade aktuell?
Starke Einstiegsfrage auf jeden Fall. Was ich für hier gerne wäre. Ich glaube, was ich gerne wäre, ist irgendwas, was fliegen kann auf jeden Fall. Vielleicht ein Schmetterling oder ein Kolibri oder irgendwas, ich glaube, was Kleines, was so rumflitzt. Weil ich gerade, natürlich wegen Corona, aber auch weil gerade mega viel zu tun ist, irgendwie so super viel zu Hause gefühlt eingesperrt bin. Und ich würde sagen, das ist so, dass der stärkste Sehnsucht ist, gerade auszubrechen und durch die Luft zu fliegen, ist da wahrscheinlich das Bild. Aber es geht mir insofern gut damit, als dass ich das irgendwie vorher wusste. Also es war so klar, okay, wir machen eine Crowdfunding-Kampagne im November, das heißt, da muss man sehr, sehr viel machen, da muss man sehr viel schaffen. Wenn ich das vorher weiß, dann kann ich mich auch irgendwie innerlich drauf einstellen. Also ich bin jetzt nicht schlecht gelaunt deswegen.
Die Crowdfunding-Kampagne, die ist jetzt ja für dein zweites Vorhaben, Suits for Good. Ich würde jetzt einmal die Uhr einmal noch eine ganze Weile zurückdrehen und zwar ganze 8 Jahre, wo es mit Soul Bottles losging, mit deinem ersten Unternehmen, wo du auch immer noch fleißig tätig bist und ihr auch noch weiter neue Produkte entwickelt und ganz viele spannende Ideen habt. Also du bist ja aufgewachsen in Berlin, also du darfst mich gleich auch gerne nochmal korrigieren, falls ich hier was Falsches recherchiert habe und auch gerne ergänzen. Hast dann auch in Berlin dein erstes Studium begonnen, das war nicht so ganz das Richtige für dich, hast du dann festgestellt und du bist nach Wien gegangen, hast dort zweites Studium angefangen in der Richtung Kommunikation und Publizistik und hast dann dort auch deinen letztendlichen Co-Mitgründer Georg kennengelernt und ihr habt dann nach dem Studium direkt euch in das Abenteuer Soul Bottles geworfen.
Streng genommen sogar mittendrin, würde ich sagen. Also ich glaube, Georg hat nie fertig studiert und ich habe es gerade noch so geschafft, die Bachelorarbeit abzugeben.
Das heißt, die Idee ist schon im Studium entstanden. Magst du dich gedanklich einmal nochmal zurückversetzen zu dem Zeitpunkt, wie es dazu gekommen ist? Ich weiß, dass irgendwie Wodkaflaschen und Weinflaschen auch mit im Spiel sind, aber ich glaube, du kannst es besser beschreiben, wo zum ersten Mal so der Gedanke an Soul Bottles gekommen ist und auch so die ersten Prototypen dann auch entstanden sind.
Also ich hatte in Wien, bin ich aus meiner alten WG ausgezogen und habe eine neue WG gesucht und da habe ich dann, glaube ich, so 2-3 Wochen bei Georg auf der Couch gepennt. Das war so die Zeit, in der wir richtig gute Freunde geworden sind. Davor kannten wir uns eher so ein bisschen und ich glaube, da haben wir zusammen den Film Plastic Planet gesehen von Werner Bothe. Der kam damals in die Kinos, so ein österreichischer Filmmacher, der halt gezeigt hat, wie viel Plastik im Ozean schwimmt und was für katastrophale Auswirkungen Plastik auch auf den menschlichen Körper haben kann. Und was für eine globale Ungerechtigkeit das auch ist. Und davon ausgehend haben wir dann gesagt, okay, wir trinken nur noch Leitungswasser, wir kaufen keine Plastikflaschen mehr im Supermarkt. So, das war eigentlich so das Ding. Und Georg hatte deutlich mehr Ambitionen, so Unternehmer zu werden oder Sozialunternehmer zu werden. Der wollte unbedingt was gründen. Und als er dann mit der Idee kam, so meinte, hey, wir könnten doch Trinkflaschen auch bedrucken, so ähnlich wie T-Shirts. Also wir haben uns damals so T-Shirts bestellt bei Threadless. Das war so eine amerikanische Website, wo man Designs hochladen konnte und dann hat die Community abgestimmt, welche Designs produziert wurden, also die mit den meisten Stimmen halt. Und sowas ähnliches wollten wir quasi dann für Flaschen machen. Und als er das erste Mal mit der Idee kam, war ich jetzt nicht sofort hellauf begeistert und habe gesagt, okay, lass uns sofort ein Unternehmen gründen, Kredit aufnehmen, let's go, sondern es war deutlich mehr Reservierung. Also bei meinem Umfeld war das einfach, also ich kannte jetzt keine anderen Startup-Leute und in meiner Familie gab es auch nicht so Unternehmer, die ich jetzt kannte oder so. Und es war dann so, dass ich ein Praktikum gemacht habe in London bei einer Designagentur und das war 2011 und da gab es die London Riots, das heißt, da gab es so Aufstände und Demonstrationen und dabei ist verschiedene Geschäfte angezündet worden und unter anderem auch so ein Subway-Sandwich-Laden, wo die Wohnung von meiner Chefin drüber war und da ist die ganze Wohnung mit abgebrannt und da lag super viel von unserem, wir haben auch so viel Video und Editing gemacht. Und das ganze Material lag da, das ist alles kaputt gegangen und ihre ganze Wohnung ist halt ausgebrannt und so. Und das war eine ganz kleine Firma, also da ist dann quasi der ganze Betrieb zum Erliegen gekommen. Und sogar war es dann, dass ich irgendwie in London war, keinen Job hatte mehr und eine Menge Zeit und irgendwie auch kein Geld. Und Georg war gerade auf der Durchreise, der wollte eigentlich gerade auf irgendein Festival fahren. Und da hatte er zum ersten Mal so Flaschen dabei, auch so mit so Bügelverschluss und verschiedenen Aufdrucken. Also er hatte so verschiedene Techniken und Sachen sich angeschaut und meinte, guck mal, das kann man schon machen und hier in Wien, da gibt es auch einen Anbieter dafür und so und ich hatte halt einfach keine Ausrede mehr, weil ich echt nichts zu tun hatte und dann habe ich dann, weil ich habe ja in einer Designagentur gearbeitet, heißt, ich hatte zum ersten Mal Photoshop auf meinem Computer und habe dann so die ersten Prototypen an meinem Computer gemacht und als dann mein Praktikum vorbei war und ich im Oktober wieder zurück nach Wien bin, da haben wir dann angefangen, wirklich bei mir im WG-Zimmer die ersten Flaschen zu bekleben und die ersten Soul Bottles sind so entstanden. Also es war schon eher so eine Phase in meinem Leben, wo ich jetzt im Nachhinein denken würde, oh wow, ich hatte damals so wahnsinnig viel Zeit und aber auch gleichzeitig wenig einen Plan, so was ich eigentlich machen will in meinem Leben.
Ja. Und diese ersten Flaschen, die habt ihr dann einfach mal so auch auf Märkten präsentiert oder Freunden irgendwie gezeigt, verschenkt und dann irgendwann gemerkt, okay, da ist auch eine Nachfrage. Du hast gerade gesagt, du hast so ein bisschen Reservierungen gehabt vorher, auch generell so, was das Gründen angeht, hattest dann keine Ausrede mehr, was die Zeit angeht. Wie ist dann dazu gekommen, dass diese Reservierungen sich abgebaut haben und ihr dann das ganze Vorhaben doch mehr und mehr verfolgt habt?
Ich glaube, es gab zwei Dinge, die das geändert hat, meine Einstellung dazu. Das eine war, dass ich wirklich gemerkt habe, dass es sowas wie Sozialunternehmertum gibt oder Social Entrepreneurship und dass ein Unternehmen gründen und aufbauen, also dass man das auch aus einer sozialen oder nachhaltigen Motivation heraus machen kann. Das war mir dann irgendwie doch relativ neu, dass das sich so integrieren lässt, ja, und dass das so sehr dann irgendwie auch mit dem, was ich in die Welt bringen wollte, sich gedeckt hat. Das habe ich einfach vorher gar nicht gesehen. Für mich hieß vorher Unternehmen und Startups, das war für mich alles, ach, das sind Leute, die nur Geld machen wollen. Und das andere war, dass wenn du gründest, dann, klar, am Anfang machst du noch super viel selbst, ne? Du hast ja niemanden im Team. Aber je mehr es dann wächst und je mehr es Erfolg hat, desto schneller ändern sich dann auch deine Aufgaben. Also ich habe den Eindruck, ich mache dieses Jahr bei Soul Bottles was völlig anderes als letztes Jahr. Und ich habe letztes Jahr was völlig anderes gemacht als das Jahr davor. Und ich bin so ein Mensch, ich habe früher immer ganz schnell und häufig Jobs gewechselt und ich habe mich schnell gelangweilt, ich bin wahnsinnig ungeduldig. Und ich glaube, Soul Bottles war zum ersten Mal ein Job, wo ich mich halt nicht gelangweilt habe, weil es halt einfach so abwechslungsreich war und immer was Neues und so dazugekommen ist. Und ich glaube, die zwei Sachen haben stark dazu geführt, dass ich mich damit jetzt viel, viel mehr identifiziere als damals.
Mhm. Ihr habt dann im August 2012 die GmbH gegründet. Da ist ja nochmal ein großer Schritt auch so am Anfang klingt das jetzt für mich noch, dass das so ein bisschen ein Hobby war und mal so ein bisschen ausprobieren. Und auf einmal ist eine GmbH. Was ist dazwischen passiert, dass ihr ja gemerkt habt, da ist was drin?
Ja, das ist eine extrem gute Frage. Manchmal, wenn ich mir den Zeitverlauf anschaue, denke ich mir auch, das ist so wahnsinnig wenig Zeit eigentlich, die da vergangen ist. Zwischen Ende 2011 und Mitte 2012, dass sich das da so schnell gewandelt hat, bin ich selber manchmal fasziniert. Aber ich glaube, das eine war, dass wir tatsächlich ja funktionierende Prototypen irgendwie geschaffen haben und die halt auch direkt verkauft haben. Also wir haben ja von Anfang an immer sofort alles auch angeboten. Und dass wir da halt wirklich gemerkt haben, okay, es gibt eine Nachfrage danach, Leute haben auch Bock drauf, ja. Das war das eine. Und das andere war, dass wir uns einfach intensiv nochmal mit dem Business Case im Prinzip auseinandergesetzt haben. Also überlegt haben, okay, wie wäre es denn, wenn wir das Ganze jetzt nicht als ein Studentenprojekt begreifen, sondern als ein Unternehmen? Wie sähe denn das aus? Wie müsste man das machen? Wie müsste man das durchrechnen? Und so weiter. Und wir hatten damals so ein Programm, das wurde vom Hub Vienna, also das war so ein Coworking Space und dieses Programm hieß Investment Ready Program. Und das war ein bisschen wie so ein Crashkurs in BWL und verschiedene andere Dinge, die man lernen musste. Aber wie du im Prinzip ja deine Idee Investment Ready bekommst, das war so ein bisschen die Intention. Und das hat extrem geholfen, dass wir aus so einer Idee, aus so einem Projekt wirklich ein Business-Konzept gebaut haben. Und die GmbH haben wir dann gegründet mit einem Angel-Investor. Also das heißt, es kam über ein Netzwerk jemand auf uns zu, der die Idee gut fand und gesagt hat, ich investiere in euch, ich glaube an euch, lass uns das zusammen machen. Und das war im Endeffekt, was sich geändert hat in dem Dreivierteljahr.
Mhm. Das heißt, bis zu diesem Punkt habt ihr euch noch einfach selbst finanziert, teilweise über den Verkauf von euren ersten Prototypen und dann auch den Flaschen. Und hattet ihr dann auch irgendwie noch Nebenjobs, die ihr noch nebenbei gemacht habt, um einfach über die Runden zu kommen? Wie habt ihr euch so finanziert, bis ihr wirklich diese erste Investition habt, finden können über das Netzwerk?
Ich habe immer neben der Uni gearbeitet. Ich habe auch ein bisschen BAföG bekommen, aber das hat nicht gereicht. Also es war für mich auch normal, nebenbei zu arbeiten. Ich hatte ganz viele unterschiedliche Jobs. Ich habe im Sommer habe ich immer so Reise mitbetreut von Jugendlichen und so. Und neben der Uni hatte ich noch so einen Job in einem Radiosender und das hat schon irgendwie funktioniert. Also wir haben quasi so Bootstrapping gemacht. Also wir haben halt, weiß nicht, 100 Flaschen konnten wir uns leisten, selber zu produzieren, also das Material einzukaufen, das selber zu produzieren, haben die dann verkauft und haben damit halt die nächsten 300 Flaschen gekauft. Also haben immer wieder alles reinvestiert, die ganze Zeit. Und doch, muss man schon auch sagen, viel unsere Freunde und Verwandte gezwungen mitzuhelfen. Also bei mir in der WG, die Flaschen musste man am Anfang ja einzeln bekleben. Das heißt, es war wahnsinnig viel manuelle Arbeit. Das war dann schon auch was, wo meine WG sehr viel mitgemacht hat und dafür nicht adäquat bezahlt wurde.
Also günstige Mitarbeiter akquiriert.
Dass ich das jetzt als Strategie empfehlen würde, aber ja.
Ja, nee, auf jeden Fall keine langfristige, nachhaltige Strategie, aber ich meine, so fängt es ja bei vielen auch an, dass man dann irgendwann an einen Punkt kommt, wo man dann auf einmal mehr produzieren muss. Ich habe mich neulich mit Benjamin von Bracenet unterhalten, da klang das ganz genauso. Da kommt eine Großbestellung auf einmal rein und dann müssen erstmal alle rangeholt werden, die irgendwie direkt sofort helfen können, um dann da Bracenets zu machen, in eurem Fall dann einfach Flaschen bedrucken können. Du hast gerade gesagt, ihr habt die Flaschen alle noch manuell am Anfang mit Siebdruck war das, glaube ich, ne, in einem Ofen von einer Kunsthochschule in Wien, wo ihr dann auch irgendwie, glaube ich, habe ich gelesen, mit einem Fahrradanhänger immer mal hingefahren seid und die Flaschen da vorbeigebracht habt, da dann die Sachen, den Siebdruck da durchgeführt habt und dann wieder zurück in die WG. Wie viele Flaschen habt ihr so am Tag gemacht? Also was war so euer Pace, den ihr da an den Tag gelebt habt? Und wie, du hast gerade was erzählt von 100 Flaschen, der erste Batch, dann habt ihr 300 Flaschen gehabt. Was für Zeiträume habt ihr euch da so bewegt? Also wie habt ihr die ersten 100 Flaschen hergestellt? Wie schnell waren die ausverkauft? Und wie war es dann bei den nächsten 300 Flaschen?
Ich glaube, der allererste Batch waren vielleicht Also der allererste war tatsächlich eine einzige, die ich leider dann bei irgendeiner WG-Party habe stehen lassen. Deswegen habe ich diesen allerersten Prototypen gar nicht mehr. Aber ich weiß, dass ein Bild von Bruce Lee drauf war und der Spruch von ihm, Be Water, my friend. Nach dem ersten sozusagen erfolgreichen Prototypen haben wir dann, glaube ich, so 30 Stück gemacht. Und die haben wir, würde ich sagen, innerhalb von so 2-3 Wochen verkauft. Also auf so einem Weihnachtsmarkt und dann auch irgendwie an Freunde und Bekannte. Und unsere Produktionseinheit war jetzt nicht besonders beeindruckend. Also wir konnten in dem Ofen, den wir benutzt haben, vielleicht so 40 Stück auf einmal brennen. Das heißt, man musste 40 Flaschen manuell bekleben, die in Kartons packen, die zur Uni fahren, da dann ausräumen, in den Ofen vorsichtig reinstellen. Wenn man mal Keramik gebrannt hat, dann kennt man das. Also ist relativ viel manuelle Arbeit. Man muss das vorsichtig hinsetzen, sodass die Wände nicht berühren, dass die sich gegenseitig nicht berühren und so weiter.
Wie lange hat das Bekleben von den Flaschen gedauert, von 40 Flaschen zu zweit oder auch mit der Hilfe von euren WG-Bewohnern? War das eine Woche oder habt ihr das an einem Tag auch irgendwie hingekriegt?
Nein. Das geht, das konntest du schon innerhalb von einem Tag machen. Okay. Vielleicht ein paar Stunden. Das Brennen hat immer lange gedauert. Also du musstest den Ofen halt langsam hochfahren. Wenn du Temperatur zu schnell wechselst, dann hält es das Glas nicht aus. Das heißt, du musst den halt hochwärmen, dann auf einer bestimmten Temperatur, so 580 Grad oder sowas, halten. Und dann musst du es sehr lange und langsam auskühlen lassen. Das heißt, du musst immer am nächsten Tag wiederkommen, den Ofen dann aufmachen und so weiter. Aber ich würde sagen, wir haben vielleicht Anfang 2012 bis zu diesem Investment ein paar hundert Flaschen verkauft. Also lass es 1000 Stück maximal gewesen sein, ja, altogether. Es waren überschaubare Mengen. Mhm.
Dann habt ihr den Angel Investor quasi an Bord gehabt, mhm, und habt dann auch gleichzeitig irgendwie die GmbH gegründet, was ja auch schon mal dann eine große Investition ist. Wofür ist das Geld, was ihr vom Investor bekommen habt? Also wofür habt ihr das dann gebraucht, einfach um neue Rohflaschen quasi zu kaufen oder einfach der ganze Prozess GmbH-Anmeldung, also inwiefern hat euch das Geld von dem Investor dann geholfen, wirklich so den nächsten Schritt zu gehen?
Also wir wollten zu dem Zeitpunkt das ganze Unternehmen auf ein ganz anderes Level erheben. Also wir wollten aufhören, das alles manuell selber zu machen, sondern in der Menge produzieren, dass es dann pro Stück einfach viel günstiger wird. Und das geht nur, wenn du eine eigene Flaschenform produzieren lässt, die dann auch in der hohen Stückzahl, also eher so mindestens 20.000, 30.000 Stück abnimmst, die dann auch in so, genau dieser großen Stückzahl bedrucken lässt, auch dann mit so einer vollautomatischen Maschine und nicht mit einer handbetriebenen. Und das war das Ziel. Und das war das Ziel, auch das mit dem Geld von dem Investor irgendwie umzusetzen. Das braucht natürlich auch eine Recherchearbeit. Sprich, das ging jetzt nicht sofort an dem Tag, wo wir die GmbH gegründet haben, damit los, sondern wir mussten dann auch ja, Lieferanten recherchieren, Lieferanten besuchen, Prototyping machen. Wir haben auch eine sehr gute Industriedesignerin damals engagiert, die hat dann das Layout der Soul Bottle gemacht, also diese Form mit den starken Schultern und so weiter und wie breit die Öffnung ist und so weiter. Das ist ja alles nicht Zufall, das haben wir auch uns Gedanken gemacht. Also auch das braucht ja alles Geld und Zeit. Und wie wir das dann alles fertig hatten, war dann vielleicht so im Januar 2013, haben wir gemerkt, okay, das Geld vom Investor reicht aber alleine gar nicht aus, um die erste Finanzierung zu machen. Und das war dann der Moment, wo wir die erste eigene Crowdfunding gemacht haben, also wo Leute die Soulbottles vorbestellen konnten. Und da haben wir, glaube ich, so ungefähr 25.000 Euro eingesammelt. Also das hätten wir aber alles nicht geschafft ohne das Investment vorher. Mhm.
Ja, du hast gerade gesagt, ihr habt umgestellt, weil ihr einfach das Ganze auf ein neues Level auch heben wolltet. Wir können auch gleich nochmal gerne auf die Motivation hinter eurer Unternehmung auch zu sprechen kommen, warum es jetzt auch Sinn macht, das Ganze natürlich auch größer aufzubauen, um einen größeren Impact auch zu haben. Und dann waren dazwischen natürlich einige Schritte, hast du gerade auch schon gesagt, das ist nicht so einfach. Du musst dann erstmal natürlich eine Gläserei finden, das ganze Produkt auch erstmal entwickeln, dass ihr dieses Design auch dann entwickelt habt und auch die richtige Größe vom Auslass oben. Und da, wenn ich das richtig auch so in Erinnerung habe, habt ihr, glaube ich, dann auch relativ von Anfang an auch den Anspruch gehabt, alles möglichst ja mit nachhaltigem Ressourceneinsatz auch aufzubauen. Da stelle ich mir vor, dass es gar nicht mal so einfach dann da irgendwie so einen Produzenten ausfindig zu machen, der dann irgendwie auch in den Mengen, die ihr vielleicht irgendwie, die euch erstmal vorgeschwebt sind, dann ja, da die Flaschen für euch produziert. Magst du da kurz einmal noch was zu sagen, wieso der Prozess war, ja, entsprechend euren Produzenten letztendlich zu finden und was da vielleicht auch ja, Hindernisse waren oder vielleicht auch Rückschläge, die es da gab, weil man irgendwie dann doch nicht den richtigen gefunden hat. Oder habt ihr sofort irgendwie die erste Adresse, die ihr angerufen habt, das hat sofort gepasst, der war nachhaltig produziert. Ihr habt ja, glaube ich, aus Altglas ganz ein hoher Anteil drin, ne? Oder das, also wie lange hat das gebraucht? Wie viel Nerven hat das so gekostet?
Ja, ich würde sagen, also das hat lange gebraucht und ein Stück weit geht es auch noch immer noch bis heute. Also man kann sich in diesem Feld immer weiter verbessern und auch das ist der Anspruch von Soul Bottles, dass wir es immer weiter probieren. Die Frage ist natürlich, wann ist es good enough to start? Also wann, weil wenn du mit einem sehr hohen Perfektionismus rangehst an die Sache, dann fängst du ja nie an. Das geht ja auch nicht. Das heißt, da muss man halt sehr genau dann auswählen, okay, wann ist es gut genug, um dass ich anfangen kann, wenn man jetzt das Kriterium Nachhaltigkeit nimmt. Und wir haben halt gesagt, okay, wir möchten es halt möglichst regional produzieren. Das heißt, es war uns wichtig, Deutschland oder zumindest in Europa zu bleiben. Uns war wichtig, dass gar kein Plastik drin ist. Und uns ist wichtig, dass es komplett geschmacksneutral ist, dass nichts irgendwie den Geschmack des Wassers oder des Getränks irgendwie verunreinigt. Und das heißt, wir haben da schon in der Grundauswahl der Materialien in meinen Augen sehr viel Richtung Nachhaltigkeit getan. Wir haben gesagt, okay, wir machen die ganze Flasche aus Glas, auch aus einem Glas, was 100% recycelbar ist. Wir benutzen Porzellan und Edelstahl für den Verschluss. Und wir hatten dann das große Glück, dass wir Lieferanten gefunden haben, die das verstanden haben, was wir machen wollten. Also die das verstanden haben, gesagt haben, ah, okay, cool, ihr möchtet das komplett plastikfrei machen. Ja, das können wir, das kostet mehr, aber wir kriegen wir hin. Und das hilft dir super doll, wenn du Leute hast, die dich supporten, die Idee auch gut finden. Also ich glaube, fast alle unsere Lieferanten haben irgendwann auch mal Soul Bottles bestellt, weil sie das Produkt auch cool finden. Und das hat extrem geholfen. Aber es braucht auch einfach Durchhaltevermögen. Also ich weiß, lange Excel-Tabellen mit möglichen Lieferanten zu erstellen und dann zu vergleichen, gehört, glaube ich, wenn man physische Produkte irgendwie sourcen will, also oder produzieren und entwickeln will, einfach immer mit dazu.
Ja, ich glaube, es wäre, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, jetzt auch nochmal so ein bisschen auf das Warum einzugehen, warum ihr Soul Bottles überhaupt gestartet habt. Was ist euer Ziel, eure große Vision mit Soul Bottles? Und ja, was bewegt euch eigentlich, was treibt euch an, das Ganze sozusagen damals größer zu machen und jetzt immer noch auch größer zu machen?
Naja, als wir angefangen haben, da war es, glaube ich, vor allen Dingen wirklich dem Plastikflaschenwasser irgendwie den Kampf anzusagen und zu sagen, ey, Wasser irgendwo abzufüllen, in eine Plastikflasche zu füllen, in einen LKW zu fahren, zu tun und damit durch die Gegend zu fahren, das ist einfach so sinnlos, dieses sinnlose Produkt muss einfach aufhören. Und wir müssen einfach alle Menschen überzeugen, dass es dafür eine sinnvolle Alternative gibt. Das war die Motivation am Anfang. Und wie wir dann gemerkt haben, okay, das funktioniert, die Lösung, die wir anbieten, die nehmen Leute auch an und haben da Bock drauf, merkst du natürlich schon auch, ja, das ist halt ein Luxusproblem, dir zu überlegen, kaufe ich jetzt im Supermarkt eine Flasche Wasser oder habe ich halt sauberes Leitungswasser. Aber wir haben ja in Österreich gestartet und dann aber auch vor allen Dingen nach Deutschland und in der Schweiz verkauft. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir möchten auch den Menschen, die gerade keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, eigentlich diesen Zugang ermöglichen und haben gesagt, jedes Mal, wenn wir eine Soul Bottle verkaufen, spenden wir 1 Euro, bis alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und das waren so die starken Motivationen am Anfang. Und jetzt in den letzten Jahren, wie das Unternehmen immer größer geworden ist, also wir haben dieses Jahr, ich glaube im Mai, die 1 millionste Soul Bottle verkauft und 1 millionste Euro Spende eingesammelt.
Glückwunsch.
Ja, vielen Dank. Und also tausende von Tonnen Plastik gespart, hoffentlich, weil Leute eine Soul Bottle benutzen und Leitungswasser trinken, haben wir auch gemerkt, okay, die Lösung, also diese Lösung funktioniert, aber es ist natürlich nur ein winziger Teil von einem viel größeren Problem. Also Kunststoff und Plastik in der Umwelt liegt ja nicht nur an den Flaschen, die im Supermarkt gekauft werden, wo Wasser drin ist, sondern auch an vielen, vielen anderen Dingen. Und deswegen hat sich dann der Scope oder die Mission etwas mehr erweitert bei Soul Bottles. Wir haben gesagt, wir möchten auch andere Unternehmen auf diesem Weg unterstützen. Wir wollen auch noch andere Lösungen schaffen, die Plastik zum Beispiel an anderen Stellen vermeiden. Und haben einerseits selber Produkte entwickelt, aber andererseits auch so ein Förderprogramm geschaffen, den Soul Incubator, wo wir andere Startups mit einer ähnlichen Mission unterstützen.
Mhm. Ja, auf den Soul Incubator will ich gleich nachher auch nochmal gerne ein bisschen tiefer auch mit dir quatschen. Du hast gerade nochmal erwähnt, auch 1 Euro geht auch immer an Trinkwasserprojekte. Also ich komme ja auch so ein bisschen aus dem Wasserbereich. Ich kann mich noch an eine Vorlesung erinnern im Rahmen von meinem Studium, wo der Professor uns auch dann irgendwann zwischendurch mal gesagt hat, weil er hat ganz viele Plastikflaschen auf den Tischen gesehen und hat dann auch so ein Plädoyer einfach gehalten. Es macht einfach 0,0 Sinn, sich irgendwie Plastik, also Wasser in Plastikflaschen zu kaufen, weil es gab quasi die wissenschaftliche Segnung, Leute, trinkt das Leitungswasser. Das ist zum Teil sogar noch gesünder, weil da noch irgendwie mehr Mineralien auch drin stecken. Und zum Teil, ja, manche Wasserhersteller auch einfach nur den Wasserhahn auch aufmachen und das in eine Plastikflasche auffüllen. Das kann man dann auch selber zu Hause machen, viel günstiger. Von daher ist es auf jeden Fall ein riesengroßer Hebel und auch auf der einen Seite, ja, wie du schon gesagt hast, ein sehr sinnloses Business, sag ich mal, Wasser in Plastikflaschen abzufüllen. Es gibt Situationen ab und zu mal, klar, wenn man irgendwie unterwegs ist und man hat mal seine Soul Bottle nicht dabei, dass man dann aber trotzdem irgendwie Wasser braucht, natürlich, dann gibt es wahrscheinlich auch Situationen, das ist auch sicherlich noch ein Punkt, wo man auch noch mehr Innovation entwickeln kann, wie man solche Leute auch noch erreicht, die, wenn man gerade irgendwie keine Soul Bottle dabei hat, weil man kann sie nicht immer dabei haben, dann oder meine ganz normale Plastikflasche, die ich immer wieder verwerte und ich unterwegs bin und dann irgendwie Wasser brauche. Also das habe ich in Vietnam zum Beispiel auch extrem mitbekommen, als ich da für ein halbes Jahr mal auch für ein Projekt war. Da ist es ja so, dass du das Leitungswasser einfach nicht trinken kannst. Oder wenn du jetzt irgendwie in Spanien bist im Urlaub und da kannst du jetzt auch nicht deine Flasche vorher, wenn du an den Strand gehst, auffüllen, sondern da hast du noch keine andere Wahl. Da ist sicherlich auch noch viel zu tun. Aber in Deutschland ist es tatsächlich so, dass es einfach ein Riesenluxus und es ist das bestkontrollierteste Lebensmittel, was wir haben. Ne? Und ihr spendet irgendwie 1 Euro, geht immer an Trinkwasserprojekte. Viva con Aqua ist das, glaube ich. Ne? Wie ist da der Kontakt entstanden? Weil ich glaube, das ist relativ früh seid ihr irgendwie zusammengekommen, ne?
Ja, also zu dem Thema, wenn man unterwegs ist und da keine Soul Bottle dabei hat oder man irgendwo ist, wo man das Leitungswasser nicht trinken kann. Ich glaube auch, dass wir da noch coolere Lösungen finden können. Also wir arbeiten gerade mit einer spanischen Firma an einem Filter, den du in die Soul Bottle einfach direkt reinbauen kannst. Und dann kannst du daraus jedes Wasser trinken. Das wäre zum Beispiel so eine Lösung. Gibt auch schon ein paar Anbieter natürlich von anderen Trinkflaschen, die sowas sich da sehr spezialisiert haben, so gerade diese ganzen Survival Guides und so. Aber ich glaube, wenn man sowas auch noch ein bisschen nutzerfreundlich macht, dann kann man da auch was schaffen. Und ich bin ja auch also ich verteufel Sachen ja nicht oder sag so, du darfst niemals deine Soul Bottle vergessen, dann bist du ein schlechter Mensch, ne? Sondern es geht ja wirklich um die Industrie, um die Massenmärkte, dass man das schafft, dass das weniger wird und dass das wirklich massiv reduziert wird. Und das haben wir ja geschafft. Also der Mineralwassermarkt ist ja ewig lange gewachsen und das tut er jetzt nicht mehr. Also es hören Menschen einfach auch echt massenweise auf, Mineralwasser zu kaufen. Das ist super gut.
Und es gibt, also ich weiß von meinem Professor, mit dem ich auch zu meinem Kontakt stehe, die haben jetzt neulich auch eine Untersuchung gemacht hinsichtlich Mikroplastik. Und haben da halt tatsächlich auch Flaschenwasser untersucht und da ist letztendlich genauso viel Mikroplastik drin, wenn nicht sogar schon auch teilweise mehr Mikroplastik als im Leitungswasser. Und selbst im Flaschenwasser findest du die Sachen, die jetzt auch in den Gewässern rumschwimmen, also so die Rückstände von Hormonen, die zum Beispiel dann auch in den Wasserkreislauf eingetragen werden. Antibiotika-Rückstände, das findest du jetzt alles auch schon in Plastikflaschen, die man so kauft, wo man eigentlich denkt, okay, das ist jetzt hier auch komplett sauber, aber dem ist jetzt nicht
das
so.
Das kann ja auch nicht die Lösung sein, dass wir sagen, wir haben unsere Böden völlig überdüngt und verwenden viel zu viele Medikamente und haben viel zu viel Autoreifenabrieb, deswegen haben wir jetzt all diese schlechten Dinge im Grundwasser. Und deswegen ist unsere Lösung jetzt, dass wir Plastikflaschen kaufen. Also das ist ja nun wirklich, dann müssen wir natürlich aufhören, so viel Auto zu fahren. Wir müssen aufhören, so viel zu düngen und aufhören, so viel Medikamente zu essen. Also, oder halt nicht fachgerecht zu entsorgen, wie auch immer. Aber das ist so, also dieses Argument verstehe ich. Ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir auch mehr anfangen, unser Wasser zu schützen. Extrem wichtig. Aber es ist gleichzeitig kein Argument für ja, eine völlig unökologische Variante, Wasser zu konsumieren.
Ja, und ich meine, das sind ja tatsächlich noch Luxusprobleme. Und mit Viva Con Aqua seid ihr auch stark daran. Ich glaube, in Nepal habt ihr viel auch Projekte, dass ihr tatsächlich auch in den Ländern aktiv seid, wo jetzt auch noch ein viel größerer Hebel auch da ist.
Ja, es gibt, also Wasser gibt es ja viel auf dieser Welt. Das Problem ist nur häufig sauberes Wasser. Also das heißt, dass das Wasser dann so schmutzig ist, dass man davon ja, Erkrankungen bekommt, gerade so Durchfallerkrankungen und sowas. Und das ist dann häufig ja, der Grund für Kindersterblichkeit, aber auch für einfach häufiges Ausfallen in der Gesellschaft. Ja? Also dass Leute gar nicht unbedingt darunter jetzt sterben, sondern dass sie aber einfach regelmäßig krank sind von nicht sauberem Wasser. Und das hat ganz viele negative Teile. Ne? Kinder gehen dann nicht zur Schule, Erwachsene können dann vielleicht nicht zur Arbeit gehen, müssen sich Medikamente kaufen, das Geld fehlt dann wieder für andere Dinge. Also es hängt ein riesen Rattenschwanz an Problemen dran. Und Viva Con Agua unterstützt zusammen mit der Welthungerhilfe Projekte, die nennen sich dann WASH, also W-A-S-H, WASH-Projekte, und das steht immer für Water, Sanitation und Hygiene. Das heißt, man sagt dann nicht nur, wir gehen jetzt hin, bauen irgendwie einen Brunnen und fahren wieder weg, sondern es ist eher ein wirklich ganzheitliches Konzept gedacht, dass man sagt, okay, wie kommt da Wasser, wie kommt da Wasser in diese Region oder in dieses Dorf oder ne, in diese Community? Wie kann man dafür sorgen, dass es dann auch sauber ist und dann auch sauber bleibt? Und wie schafft man auch eine Sanitation, also Toiletten im Prinzip, die ja auch ein häufiger Grund sind dann für solche Verunreinigungen? Und wie schafft man auch ein Hygienebewusstsein? Also was kann man zum Beispiel an Workshops in den Schulen anbieten, an Handwashing-Stations? Ne? Das haben wir jetzt mit Corona alle gelernt, wie wichtig Händewaschen ist. Also das ist wirklich dann so ein ganzheitliches Konzept. Und was mir bei Viva Con Agua besonders gut gefällt und warum wir auch schon so lange mit denen zusammenarbeiten, ist, dass die versuchen, auch bei so einem sehr ernsten Thema trotzdem, ja, sie sagen dann immer Universal Languages. Also sie benutzen Musik, sie benutzen Kunst, sie benutzen einfach auch Spaß und Freude an dieser Projektarbeit. Die lieben das einfach. Die machen das einfach richtig, richtig gerne. Und diese Freude und dieser Spaß, der ist einfach in diesen Projekten auch total lebendig und dabei. Und das passt, finde ich, total gut zu Soul Bottles und zu dem, wie ich irgendwie auch, was für Veränderungen ich mir in der Welt wünsche. Und ich glaube, das macht die auch erfolgreich. Also ich glaube auch, dass das besser angenommen wird als ja der streng erhobene Zeigefinger und du darfst jetzt dies nicht, und sondern dass es einfach mit Lebensfreude aufgeladen ist. Das finde ich total gut und deswegen unterstützen wir Viva Con Agua schon so lange und hoffentlich auch noch lange weiter.
Ja, ja, also ich meine, das sind Themen, die sicherlich auch schon vor allem in der Wissenschaft oder Leute, die sich auch die tiefer in dieser Sanitation-Welt auch drinstecken, schon länger bewusst ist. Aber was Viva Con Agua halt fantastisch auch hinkriegt, ist halt, dieses Thema noch mehr in die ja, Gesellschaft reinzutragen und da, wie du auch schon sagtest, dann mit ja, bekannten Gesichtern, mit Kunst, Kultur, Sport, hier in Deutschland das Thema sichtbarer zu machen, mit ihren eigenen Sozialunternehmen, die sie ja mittlerweile auch schon rausgebracht haben und aufgebaut haben, und ja, gleichzeitig aber dann auch vor Ort dieses Thema auch noch mittragen oder auch diese Leichtigkeit mit dem Thema in Verbindung bringen wollen, um einfach dem Thema Händewaschen zum Beispiel einfach das da auch prominenter zu machen und ja, da ein Bewusstsein auch zu schaffen, nachhaltig. Ja. Wenn wir gerade bei Viva Con Agua sind, würde ich vielleicht direkt einmal anknüpfen mit einem, ja, mit dem Water Walk, einer Aktion von Viva Con Agua, wo du auch mit direkt dabei warst, 2017. Da, ja, seid ihr 500 Kilometer von Kigali nach Kampala gelaufen zu Fuß. Und ja, mit dem Ziel, einfach Aufmerksamkeit auch für das Thema und gleichzeitig noch Spenden zu generieren. So eine Wanderung durch unbekanntes Terrain ist, vielleicht gibt es da auch so ein paar Parallelen, die du ziehen kannst, weil ich glaube, ihr habt da sicherlich unzählige wunderbare Erfahrungen auch gesammelt und Begegnungen, die euch das ganze Leben noch begleiten werden. Gibt es Parallelen, die du so mitgenommen hast, von vielleicht Begegnungen oder auch Erfahrungen, die du gemacht hast auf dieser Reise von Kigali nach Kampala, die du bei Soul Bottles auch so ein bisschen wiedergefunden hast?
Ja, Parallelen zwischen dem Walk und der Unternehmensgründung. Interessante Frage. Ich glaube, es war also der Walk war dadurch, dass man das alles zu Fuß gelaufen ist, einfach wahnsinnig monoton, ja auch in vielen Dingen. Ne? Das heißt, also man steht halt morgens auf, Frühstück, baut sein Zelt ab und läuft los. Und dann läuft man im Prinzip den ganzen Tag und dann ist man abends, packt man alles wieder zusammen und ist meistens so müde, dass man einfach nur noch schlafen will. Also da fand ich meinen Alltag bei Soul Bottles dann der war dann gefühlt schon abwechslungsreicher, sag ich mal, von den Aktivitäten her. Aber was ich schon mitgenommen habe oder was vielleicht eine Art von Parallele ist, ist, dass es am Ende um menschliche Verbindung doch gar nicht so viel braucht oder dass menschliche Verbindung einfach wahnsinnig viel einem gibt, ja, im Alltag. Also wenn du vielleicht für ein Unternehmen arbeitest, wo du vielleicht sogar das sinnvoll findest, was die jetzt machen von dem Produkt oder wie auch immer, aber du dich einfach gar nicht verstehst mit den Menschen oder den Kollegen oder den Kunden, mit denen du immer zu tun hast, weil du die eigentlich alle total nervig findest, dann wirst du da niemals glücklich werden, ja. Und das heißt, du brauchst auch irgendwie eine Gruppe um dich rum, die dir gut tut, wo die menschliche Verbindung dir gut tut. Und das war auf diesem Walk und das war auch Teil der Intention, warum wir das überhaupt gemacht haben. Wir haben ja gesagt, wir laufen das von Ruanda, von Kigali bis in die Hauptstadt von Uganda nach Kampala, weil der Verein Viva Con Agua in Uganda gegründet worden ist. Also ein eigener Verein in Uganda wurde gegründet. Und dass man einfach auch eine Verbindung mit den Menschen da vor Ort bekommt. Einfach mal ein Feeling für das Land. Wer wohnt da eigentlich? Was ist da eigentlich los? Ja. Und völlig ohne eine weitere Intention. Also wir hatten ja keinen Auftrag so richtig. Wir sind ja quasi wirklich nur durchgelaufen. Aber es gibt halt einfach auch total viele zwanglose Begegnungen. Dann ist man halt in irgendeinem Dorf und quatscht mit den Leuten da. Und also diese Art von Verbindung, sowohl innerhalb von dem Team als auch mit ja, den vielen zufälligen Begegnungen, die man da gemacht hat, das nährt einen einfach. Und das gibt einem auch mega viel Energie. Und das ist sehr ähnlich, würde ich sagen, wie bei Soul Bottles. Weil bei Soul Bottles finde ich auch sowohl die Community, die ich irgendwie jeden Tag sehe, jetzt meistens leider nur online und nicht physisch, aber diese Community gibt mir einfach wahnsinnig viel und gleichzeitig lerne ich auch total viele neue, spannende Menschen jeden Tag kennen. Und das finde ich auch total toll. Also das brauche ich ganz dringend. Das gab es auf jeden Fall auch beim Waterwalk damals.
Mhm. Ja, ich glaube auf jeden Fall auch, wenn ich mir vorstellen müsste, ich stünde jetzt vor der Aufgabe, ganz alleine einfach loszulaufen und 500 Kilometer durch weiß nicht, wie heiß es war, aber wahrscheinlich war es auch sehr warm, auch teilweise Wüste einfach zu laufen und unbekanntes Terrain. Und ich müsste das alleine machen. Da weiß ich nicht, ob ich das so komplett wirklich durchziehen könnte und dann auch würde, ob ich das überhaupt schaffen würde. Aber wenn nur eine weitere Person irgendwie dabei ist, wenn ich weiß, mein bester Kumpel zum Beispiel wäre mit dabei und wir würden das gemeinsam machen, dann bin ich mir zu 99,9% sicher, dass wir das irgendwie schaffen würden, weil wir uns, wenn es dem einen mal schlecht geht, der andere einen dann wieder hochzieht und wieder motiviert und ja, man dann gemeinsam die Probleme oder die Steine, die auch im Weg liegen, ja, aus dem Weg räumen kann. Und wenn man alleine ist, dann ja, kommt man voll. Vielleicht eher an diesen Punkt, wo man an dem ganzen Vorhaben irgendwie auch zweifelt und viel mehr in die Versuchung kommt, mit dem Gedanken irgendwie einfach abzubrechen.
Ja, in jedem Falle. Also ich habe das muss man auch dazu sagen, ne, das Orga-Team rund um diesen Waterwalk war natürlich auch extrem hilfreich. Also klar, das macht mehr Spaß mit einem guten Freund, aber es macht auch nochmal mehr Spaß mit einem guten Freund, der auch noch Shit organized bekommt. Ja.
Du hast gerade schon gesagt, eine Sache, dass es einfach wichtig ist, dass man mit den Menschen auch gut auskommt, und da kann es dann auch sein, dass die Aufgabe ist gar nicht mal so die spannendste ist, aber wenn man mit den Menschen einfach gut zusammenarbeiten kann, dann ist das eigentlich viel wichtiger. Und ihr habt ja bei Soul Bottles es, glaube ich, auch ganz gut hingekriegt, einfach eine funktionierende Organisationskultur integriert zu haben, aufgebaut zu haben. Irgendwann kam ja der Punkt, dass ihr nicht nur ihr beide wart, ne, Georg und du, sondern erst der Mitarbeiter dazukommen, Mitarbeiterin, und dann zweite, dritte, vierte, fünfte, und ihr seid jetzt ja irgendwo bei 70 oder 80, je nachdem, wie man Teilzeitkräfte da auch dazu zählt. Was hilft euch sozusagen, oder was hat euch am Anfang geholfen? Wie war auch vielleicht der Prozess dahin, eine gute Kultur in eurem Unternehmen aufzubauen und die auch am Leben zu halten? Weil ich glaube, es ist gar nicht mal so einfach. Es ist vielleicht einfacher, was einzuführen, aber das dann auch wirklich für 5, 6, 7, 8 Jahre und dann auch zukünftig weiterhin auch am Leben zu halten, ist vielleicht sogar noch viel schwerer. Also ihr habt es geschafft, so diese Kultur einzuführen bei euch. Oder wie schafft ihr es auch aktuell?
Also am Anfang war es, glaube ich, viel einfach ein Vorleben. Also ich glaube, Menschen, die neu in eine Gruppe oder in eine Organisation kommen, orientieren sich vor allen Dingen an den Menschen, die schon da sind. Und Georg hatte eine Trainerausbildung für gewaltfreie Kommunikation schon vor Soul Bottles Start gemacht. Und ich habe es dann, glaube ich, im allerersten Jahr gemacht. Du hast ja gefragt, wofür wir das Geld vom Investor ausgegeben haben. Unter anderem für meine GfK-Ausbildung. Also das heißt, Georg und ich haben das schon sehr viel vorgelebt, glaube ich. Und hatten dann auch bewusst Räume geschaffen, wo wir gesagt haben, hey, wir möchten das hier auch so als wirklich ehrlichen Austauschraum begreifen, wo wir uns zeigen können, wo wir auch Schwäche zeigen können, wo wir ehrlich darüber reden, wenn man Schwierigkeiten oder Probleme hat, dass man hier nicht, keine Ahnung, immer so eine professionelle Maske auf hat und der coole Sales-Typ ist oder so, oder der, keine Ahnung, inspirierende Founder, ja, der immer total tolle, schlaue Dinge auf Lippen hat. Ich bin auch mal schlecht gelaunt und dann bin ich auch nicht besonders inspirierend oder so, ja, ich bin auch nur ein Mensch. Also das haben wir, glaube ich, sehr stark geprägt und vorgelebt, und dadurch war es dann leicht, dass auch wenn mehr neue Menschen dazugekommen sind, wir das gehalten haben. Und heute würde ich sagen, haben wir es ein bisschen mehr formalisiert, weil wir einfach gemerkt haben, bestimmte Dinge funktionieren noch leichter, wenn es dann auch wirklich mal aufgeschrieben ist, was es gibt. Also wir sagen, es gehen immer alle Menschen, die bei uns anfangen, einen gewaltfreien Kommunikation-Workshop machen für so 2,5 Tage, den zahlt die Firma. Und wenn man länger dabei ist, kann man auch so eine Jahresausbildung machen, also die gleiche Jahresausbildung, die Georg und ich da auch gemacht haben. Damit haben wir super gute Erfahrungen gemacht, das hilft. Wir haben noch mehr Fortbildungs- und Unterstützungsprogramme. Wir haben da eine eigene Rolle für geschaffen bei Soul Bottles. Wir haben eigene Budgets dafür, wenn man da Unterstützung braucht oder sich in die Richtung fortbilden will, hilft das ganz viel. Aber das Wichtigste ist, dass alle Menschen das einfach leben und wirklich auch ein Stück weit praktizieren. Und ich glaube, das ist auch das, was man, wenn man mal ein Praktikum bei uns macht oder irgendwie sogar nur mal zu Besuch ist, das spürt man. Man spürt, dass die Menschen nicht nur zum Arbeiten da sind, sondern dass wir eine Gemeinschaft sind. Und das hilft halt natürlich dann auch, sowas fortzuführen. Ja.
Ja, das hilft dann vor allem auch wahrscheinlich einfach, sich auch gemeinsam weiter zu entwickeln. Es ist natürlich jetzt auch nicht selbstverständlich, weil also das, was ihr macht mit den Ausbildungen und Weiterbildungen, die direkt von Anfang an auch in eure Mitarbeiter sozusagen steckt, weil das sind ja auch Kosten. Und ich finde es spannend, dass ihr aber das immer noch macht, weil ihr anscheinend merkt, dass es auch einfach sich am Ende des Tages oder des Jahres dann auch lohnt, weil ihr dadurch einfach viel mehr.
Naja, wir haben natürlich auch wir haben natürlich auch eine gute Situation, dass wir keine Shareholders haben. Ne? Also wir haben eine gute Situation insofern, als dass wir keine Gewinne abführen müssen.
Okay.
Das heißt, wir können ja mit dem Geld machen, was wir als Gruppe auch sinnvoll beachten.
Okay, das heißt, ihr habt keinen, der im Hintergrund mal sitzt und mal nachfragt, von wegen, okay, wieso macht ihr das eigentlich? Ist das überhaupt sinnvoll? Können wir da nicht ein bisschen was einsparen?
Doch, aber das sind wir selbst. Also wir stellen uns diese Frage natürlich schon auch selbst. Und wir würden jetzt mit Soul Bottles auch nicht alle Überschüsse, die wir erwirtschaften, wahrscheinlich immer konsequent nur ins Personal stecken oder nur in Fortbildung. Nee, wir machen da schon eine Abwägung. Wir stecken einen Teil ins Personal natürlich, wir stecken einen Teil in Fortbildung, wir stecken einen Teil in Research und Development. Also wir investieren auch, keine Ahnung, wenn irgendwann mal was umgebaut werden muss, und wir schaffen uns auch Reserven damit, falls mal eine Krise passiert, man nicht sofort gar kein Geld hat, ja. Also all diese Dinge tun wir schon, wie ein ganz normales Unternehmen das auch machen würde. Aber wir sind es halt selbst, die Gemeinschaft ist es selbst, die entscheidet, wohin das Geld fließt. Und genau, ich kann mir vorstellen, dass wir dadurch bei solchen Fortbildungsmaßnahmen, die wir auch einfach sinnvoll für die Welt finden, also ich glaube, wenn mehr Menschen sich mit ihren eigenen Gefühlen und Bedürfnissen auseinandersetzen oder mehr Menschen eine Mediationsausbildung machen und lernen, wie man in Konfliktsituationen deeskalierend wirken kann, ich glaube, dass das auch die Welt voranbringt. Also das finde ich eine sinnvolle Sache, die wir in die Welt tragen können, auch als Organisation, neben gut designten Trinkflaschen.
Definitiv. Ich glaube, oft ist es so, dass es sowas wie Mediation zum Beispiel dann auch erst rangeholt wird, wenn der Mist schon am Dampfen ist, also der Konflikt schon wirklich im vollen Gange ist. Und dadurch, dass ihr ja eure Mitarbeiter von Anfang an direkt auch schult, schafft ihr es wahrscheinlich auch, dass es gar nicht so oft dazu kommt, wie es vielleicht dazu kommen würde, wenn eure Mitarbeiter nicht einfach ja geschulter sind, was Empathie und etc. angeht und auch einfach Tools an der Hand haben, um ja Konflikte, die irgendwie auch ganz natürlicherweise ja in jedem Unternehmen und jedem Team irgendwie anfallen, dann ja auch eigenständig lösen können, und im Notfall haben sie ja noch ein, zwei Mediatoren im Unternehmen, die da helfen können. Und bei euch ist es jetzt eher quasi präventiv einfach von Anfang an schon verankert. Und ich glaube, in vielen Unternehmen wäre es sicherlich auch eine sinnvolle Sache, sowas auch einzuführen und nicht erst dann mit dem Feuerlöscher zu kommen, wenn es irgendwie brennt.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube nämlich, dass, also zum einen ist es natürlich so, dass du viel mehr Arbeit hast, wenn der Konflikt dann schon richtig explodiert und eskaliert ist. So, dann musst du auf einmal die teuren Mediationen bezahlen, wo die Leute sich dann am Anfang gar nicht mehr ansprechen und nur angiften. Das kann auf jeden Fall teurer werden, als das früher zu machen. Aber es gibt ja auch noch eine ganz andere Ebene von diesen Konflikten, die nicht angesprochen werden. Also wie viele Leute kommen abends von der Arbeit nach Hause und meckern halt über den Chef oder über den Kollegen und sind eigentlich schlecht gelaunt, ja? Kann ich ja auch verstehen. Aber das macht, glaube ich, auf Dauer, also es macht dich, glaube ich, auf Dauer unglücklich und auch ungesund. Also dieser nicht verarbeitete Stress ist, glaube ich, auch echt, ja, nicht gut für den Körper, für die seelische Empfinden und so weiter. Und ich betrachte das mittlerweile auch echt als ein Stück der, ja, betrieblichen Gesundheitsfürsorge, ja. Also, dass man einfach auch, naja, also das ist halt nicht nur, klar gibt es bei uns auch irgendwie ein Rückentraining, weil die Leute sitzen zu viel am Schreibtisch und sitzen auch zu viel an Bildschirmen und man muss seine Augen schonen und seinen Rücken schonen. Aber ich glaube, man muss auch lernen, seine Seele zu schonen, weil so seelische Erkrankungen, Depressionen, Einsamkeit, das sind so Riesenthemen in unserer Gesellschaft heute. Und ich glaube, da können auch solche Workshops in GfK oder empathischem Zuhören, wie auch immer, auch echt helfen, ja. Und das wiederum lohnt sich dann auch, weil gesunde Mitarbeiterinnen, ja, sind am Ende auch produktiver, haben weniger Krankheitstage, wie auch immer, wenn du es unbedingt auf die Wirtschaft runterbrechen möchtest. Aber es macht auch einfach mehr Spaß für alle Beteiligten.
Ja, definitiv. Also die Fähigkeit, einfach mit Konflikten umzugehen, ist einfach enorm wichtig. In der heutigen Zeit, glaube ich, wird es auch immer wichtiger. Und ihr habt, also ich habe es in der Recherche noch ein bisschen mit mal so gelesen, ihr macht da echt enorm viel, auch wie sowas, was ihr Clearing the Air Meeting nennt, irgendwie einmal im Monat, wo ihr einfach bewusst auch den Raum öffnet, Sachen und Dinge anzusprechen, die jetzt mit der Arbeit vielleicht gar nicht direkt was zu tun haben, sondern einfach das, ja, interpersonale, die interpersonalen Beziehungen im Team einfach auch zu stärken und da ja einfach auch, ja, präventiv quasi schon, ja, den Raum einfach zu geben, Dinge anzusprechen und in einem geschützten Rahmen das dann ja nicht auszudiskutieren, aber einfach, ja, vielleicht will man manchmal auch einfach nur was teilen und sagen, okay, mir geht's einfach gerade diese Woche echt kacke. So, und wenn dann alle das wissen, dann kann man vielleicht auch besser einschätzen, warum Mitarbeiter XY, Mitarbeiterin XY gerade sich so verhalten hat in meinem Gespräch, was wir gerade geführt haben. So.
Ja.
Mit Blick auf die Anfänge und so die ersten Schritte, das ist ja so ein bisschen das, wo sich das in dem Podcast hier auch dreht, würde ich mir den ganz gerne eine neue Kategorie nochmal probieren. Und zwar die vier frohen Fehler. Also die Fehler, die dir vielleicht einfallen, die bei euch vielleicht auch so ein bisschen mit Fokus auf eure Anfangsphase und das Starten von Soul Bottles, die euch da unterlaufen sind, die ihr vielleicht gemacht habt, wo ihr im Nachhinein aber sagt, wir sind da auch irgendwie ja froh drüber, weil wir dadurch ganz viel dann auch gelernt haben und aus Fehlern lernt man ja auch bekanntlicherweise am besten. Meinst du, du kommst auf vier Fehler, die euch unterlaufen sind, die euch geholfen haben, für die ihr sehr dankbar seid? Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr als vier.
So viele Fehler unterlaufen. Ja, ist eher die Frage, ob man dann die vier auswählt, die euch dann spontan einfallen. Ne? Also was mir sehr stark irgendwie als tatsächlich irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, aber einfällt dabei jedenfalls, ist so der erste Großauftrag, den wir hatten. Ich glaube, das waren irgendwie 200 Soul-Bottles oder so auf einmal, den wir natürlich total leichtsinnig zugesagt haben. Und ich glaube, mein Fehler war, ich habe halt gedacht, naja, natürlich, ich habe ja irgendwie hier 40 am Tag geschafft. Das heißt, 200 kann ich an 5 Tagen machen. Fertig. Ist ja ganz einfach.
Mathematik.
Und habe dann aber nicht bedacht, genau, ganz einfache Mathematik, aber habe halt nicht bedacht, also A, natürlich, es kommt am Ende einfach immer alles anders, als man es gedacht hat. Ne? Man merkt dann, okay, dieser eine Ofen, der verzögert sich, dadurch verzögert sich das andere, dann ist dieser Bogen nicht richtig und so weiter. Also es ist einfach da so unglaublich viel schiefgegangen. Wir haben so ein paar Soul Bottles noch bei uns im Regal in unserem Hauptquartier hier in Berlin stehen, die so alle total verbogen sind, weil der Ofen viel zu heiß geworden ist und dann sind die alle so eingelaufen wie so Kunstwerke. Also wir haben es am Ende irgendwie hingekriegt, den Auftrag zu schaffen, aber es war auf jeden Fall, wir waren, glaube ich, gut 2 Wochen zu spät und es hat deutlich mehr Stress geleistet. Also es ist so ein, zu lernen, dass du zumindest bei so physischen Produktionen immer auch einfach einen Puffer brauchst für die Sachen, die du jetzt nicht erwartest. Das war auf jeden Fall ein Fehler, für den ich sozusagen sehr dankbar bin, weil ich das danach dann einfach zumindest ein bisschen besser gemacht habe.
Den ihr jetzt zum Beispiel, wenn ihr die Stahlflasche gelauncht habt, da hat dir das dann einfach geholfen, da so ein bisschen mehr Zeit vielleicht einzuplanen.
Total, total. Also dann auch einfach wirklich standardmäßig, dass man dann einfach schon weiß, ja, okay, also das kommt dann und dann kommt das im Juni an. Aber ganz ehrlich, seien wir mal realistisch, wir packen da jetzt einfach nochmal puffermäßig 4 Wochen drauf, weil wir wissen am Ende, wie es läuft. So. Das ist auf jeden Fall ein guter Fehler gewesen, den wir früh gemacht haben. Und Fehler klingt immer so bewertend, so als ob man was falsch gemacht hat. Ne? Aber eine andere Sache, die mir noch einfällt, die man wahrscheinlich jetzt nicht so sagen als Riesenerfolgsstory nehmen würde, ist, dass wir die erste Mitarbeiterin bei uns im Team, ich glaube so nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr, haben uns wieder von ihr getrennt. Und das war ein super schwieriger Prozess für mich damals, weil sie hat extrem viele gute Dinge gemacht. Ne? Sie hat super viel reingehangen, hat extrem schnell gearbeitet und so weiter. Aber hat sich auch leider immer wieder überarbeitet. Und wir brauchten dann noch mehr jemanden im Team, der auch lernt, Aufgaben abzugeben, zu delegieren, ein eigenes Team aufzubauen. Das war eher, was wir an der Stelle gebraucht haben, als jemand, der sich alles zu sich nimmt. Ja? Drück's jetzt sehr verkürzt aus. Aber das war im Endeffekt so der Grund, warum wir dann gesagt haben, wir können nicht länger zusammenarbeiten. Und das ist extrem schwer. Also wenn man noch nie jemanden entlassen musste, das hat sich bei mir sehr eingebrannt, diese Erfahrung irgendwie. Und trotzdem bin ich auch ein Stück weit dankbar drüber, weil das mir auch gezeigt hat, manchmal muss man sich auch von Leuten trennen, obwohl man die total gerne hat, obwohl man die total mag als Mensch und obwohl die sich total viel Mühe geben und total reinhauen und überhaupt nicht faul sind oder so. Ja, keine Ahnung, ich hatte keine richtige Vorstellung davor. Man denkt halt so, naja, wenn ich jemanden lassen muss, weil der irgendwie doof ist und sich keine Mühe gibt oder zu blöd ist oder so. Nee, kann auch sein, dass es leider einfach nicht passt, dass es gerade auch nicht gut ist, weder für die Organisation, noch für dich, noch für die Person. Aber es liegt nicht daran, dass die Person faul ist oder doof ist oder sich keine Mühe gibt, sondern es einfach nicht passt. Und ja, das war auf jeden Fall eine starke Lektion, aber auch emotional anstrengend. Also ich weiß noch, dass ich erinnere, es ist halt sehr schwierig. Es waren lange Gespräche und so, ja.
Ja, krass, dass er direkt bei der ersten Mitarbeiterin dann auch eingetreten ist, auf der einen Seite, dass man sich direkt damit dann auch auseinandersetzen musste oder ihr euch damit auseinandersetzen musstet. Auf der anderen Seite wahrscheinlich auch hilfreich, dass ihr das so früh im Prozess auch schon dann gelernt habt, weil das sicherlich was ist, wo man irgendwann kommt einfach dieser Punkt, ne? Und ihr habt das dadurch jetzt schon relativ früh dann auch mal durchmachen müssen. Und seid da vielleicht auch so ein bisschen ins kalte Wasser gestoßen worden, das dann irgendwie auch durchzuziehen und nicht zu sagen, ja, vielleicht kriegen wir es doch irgendwie noch hin und lass mal überlegen, ob wir da vielleicht noch das anders hinkriegen. Ja,
ja, das ist eine extrem, extrem schwierige Mischung an Kompetenzen oder an Fähigkeiten, dass man oder dass du einerseits extrem hands-on bist und sagst, ich mach's selber, ich schaff's auch selber, ich weiß, wie es funktioniert, und dann aber früh genug begreifst, okay, und jetzt gebe ich es aber auch ab, weil wenn ich es jetzt einfach immer wieder mache, dann verlangsamt es eigentlich den Prozess. Also es ist auch einfach was sehr Schwieriges, das können gar nicht viele Menschen, habe ich gemerkt. Mhm. Das ist die Person, die danach dann angefangen hat, die heute arbeitet heute an einer, also hat dann lange danach so bei uns gearbeitet und dann irgendwann an die Hochschule gewechselt und da auf Entrepreneurship sozusagen unterrichtet, die hat das ziemlich perfektioniert. So, also wir haben dann, würde ich sagen, der Hire danach oder die Einstellung danach, haben wir dann auch viel daraus gelernt und dann auch sehr genau auf diese Fähigkeit geachtet und das dann auch geschafft. Also zum Thema sozusagen, man lernt dann auch aus Fehlern, gibt auch eine andere Seite von der Geschichte, über die ich mega froh bin.
Ja, ich glaube, Delegieren ist eine Sache, die einfach für jedermann, glaube ich, schwierig ist. Nicht nur im Job, sondern vielleicht auch im Privatleben. So die Aufgaben irgendwie einer anderen Person anvertrauen, wo man vielleicht auch schon direkt weiß, ja, die wird es auf jeden Fall anders machen als ich. Also weil kein Mensch macht es genauso wie ich oder geht an die Aufgabe genauso ran wie ich. Aber manchmal ist es halt auch vielleicht besser, weil die Person es vielleicht auch einfach effektiver macht und auch besser kann. Ja, aber es ist, glaube ich, eine schwere Sache, die man am Anfang irgendwie auch lernen muss, einfach Aufgaben abgeben zu können. Gut, das war Erfahrung Nummer zwei. Was für zwei weitere Erfahrungen hast du noch in petto für uns?
Also ich habe einerseits gelernt, dass man, also du kannst schon extrem viel heute schaffen und an Interaktion mit Kunden und so weiter und darüber dein Unternehmen sogar finanzieren und deine Designs sourcen und so weiter. Das geht sehr viel. Das haben wir auch gemacht, ne? Wir haben Crowdfunding gemacht, die Designs auf den Soul Bottles sind von Leuten eingereicht worden in Design-Contests und so weiter. Und das machen wir auch bis heute ganz viel. Und gleichzeitig ist es auch trotzdem wichtig, dass du auf deine innere eigene Stimme hörst und dich nicht immer nur komplett darauf verlässt, sozusagen, was die Masse möchte. Also wir hatten häufiger dann so, dass dann irgendwelche bestimmten Sachen, haben wir gedacht, das funktioniert total gut, weil total viele Leute irgendwie dafür abgestimmt haben oder so, oder das unbedingt wollten. Aber es hat dann eigentlich gar nicht gut funktioniert. Und da habe ich dann mittlerweile schon, also das habe ich quasi mehr ausbalancieren gelernt irgendwann. Das zwischen dem, okay, was willst du denn auch in die Welt bringen, was ist denn deine Vision auch davon und dem, was sozusagen immer nur ist Customer Research und was genau möchte denn der Kunde eigentlich haben. Ne? Also eine Mitarbeiterin bei uns aus dem Marketing, die hat dann immer gesagt, so diese, ich glaube irgendwas, Henry Ford oder sowas hat gesagt, naja, wenn du Leute fragst, was sie wollen, dann sagen sie, sie wollen schnellere Pferde haben, aber dann sagt, kommt keiner auf die Idee, ich will ein Auto haben. Ne? Also das ist jetzt so sehr überhöht, dieses Beispiel, aber ja, ich habe irgendwie immer sehr stark dran gedacht an, na klar, das ist, ich mache einfach das, was sozusagen die Kunden wollen. Aber eine richtige Innovation passiert dann tatsächlich auch manchmal dann ein Stück weit zumindest dann doch auch irgendwie im Kellerlein oder im Kopf von jemandem und so. Die Erfahrung habe ich gemacht und ich habe, also mir glaube ich über die Jahre auf jeden Fall mehr Optimismus und Ruhe so als Lektion gehabt, weil wir hatten so häufig Situationen, wo ich so eine krasse Panik geschoben habe und dann gar nicht mehr wusste, das klappt überhaupt nicht, das wird alles ganz grausam enden und so weiter. Und es wird, also ein Worst-Case-Szenario heißt halt auch Worst-Case-Szenario, weil es wirklich the worst case ist so. Und das ist aber häufig halt einfach nicht das Wahrscheinlichste. Es macht einen viel Angst, weil man sich halt irgendwie auch so ausmalen kann und man denkt dann dran und so weiter. Aber das Worst-Case-Szenario ist selten das Wahrscheinlichste. Also, dass man einfach mehr lernt, mit Wahrscheinlichkeiten an solche Dinge ranzugehen, war für mich überhaupt gar nicht intuitiv. Sondern ich habe ständig eigentlich quasi immer das Schlimmste erwartet. Ich habe immer das Schlimmste erwartet. Und das hat mich so viel gestresst. Das stresst mich noch bis heute. Wir sind jetzt gerade in einer Crowdfunding-Kampagne für die Suits. Und ich denke ständig daran, oh mein Gott, wenn wir das nicht schaffen. Oh mein Gott, wenn wir das nicht schaffen. Und ich mir gedacht habe, also ich kann das auch immer noch nicht ausschalten, ja. Aber wenn ich bedenke, wie ich früher war, dann bin ich jetzt sozusagen schon viel entspannter als damals. Ja.
Wir sind jetzt schon eine ganze Weile am Quatschen. Und es gibt noch 1, 2, 3, 4, 5 Themen, die ich auf jeden Fall auch noch ansprechen wollen würde. Aber ich würde jetzt auch...
Ich kann ja auch nochmal wiederkommen.
Genau, sonst kommst du nochmal wieder. Und wir quatschen dann nochmal ein bisschen intensiver auch über dein zweites Vorhaben, nämlich Suits for Good, wo ihr ja gerade auch so ein bisschen nochmal in so einer Anfangsphase auch seid. Und ich habe anfangs schon erwähnt, habt gerade gestern die Crowdfunding begonnen. Wenn der Podcast ja online ist, dann ist es schon vorbei. Aber dann steht auf jeden Fall fest, ob das da auf jeden Fall so weitergeht, wie ihr euch das vorgestellt habt. Vielleicht magst du nochmal ganz kurz was auch dazu sagen, was da irgendwie jetzt auch nochmal eure Motivation war und wie du vielleicht nochmal eine Sache auch jetzt anders angehst. Da gibt es sicherlich auch eine ganz große Lessons-Learned-Liste, die du jetzt umsetzt, aber vielleicht wegen der Zeit reduzieren wir das auf eine Sache, die du ja jetzt bei Suits for Good anders machst.
Also die Idee für Suits for Good kam ja, als ich mal für ein Meeting einen Anzug gebraucht habe. Und das braucht man in Berlin relativ selten. Und ich fahre immer mit dem Fahrrad. Und das habe ich einfach gemerkt, wie wahnsinnig unbequem es ist, in einem Jackett oder in einem ganzen Anzug Fahrrad zu fahren. Da habe ich gedacht, so Mann, es muss doch irgendwie besser gehen, oder? Und dabei ist mir irgendwie aufgefallen, dass so der Anzug in meinem Kleiderschrank war einerseits das teuerste Kleidungsstück, was ich hatte, irgendwie ein paar hundert Euro. Aber alles war teurer als alles andere, was da drin war. Und gleichzeitig das Kleidungsstück, was ich am seltensten anziehe und ungerne anziehe und was nicht mal bequem ist, wo ich irgendwie gedacht habe, das ist doch Quatsch, das ist ein quatschiges Kleidungsstück, wieso geht es nicht geiler? Und dann habe ich zusammen mit einer Freundin, die Modedesign in Holland studiert hat, die hat damals bei mir um die Ecke gewohnt, also wir waren quasi Nachbarn, haben wir dann zusammen abends so alte Trainingsanzüge zerschnitten und die zusammengenäht und daraus einen neuen Anzug quasi gemacht. Den habe ich dann auch für eine Hochzeit angezogen, hat ganz gut funktioniert. Und das hat also am Anfang eher wie so ein Spaßprojekt irgendwie angefangen und dann haben wir halt recherchiert, ob man das auch irgendwie in Serie produzieren könnte und was für Material man dafür eigentlich nehmen müsste und wir haben uns dann so eingeschossen auf so einen italienischen Stoffhersteller, der so das normalerweise für Yoga-Hosen und Yoga-Klamotten macht. Also das ist so super stretchy in alle Richtungen und total weich und so, ist total geil. Mareike hat vor allen Dingen dann den Schnitt entwickelt, sodass man es dann auch wirklich in Serie produzieren kann. Und wir haben den Stoff ausgewählt und so weiter und haben eine Website gebaut und haben gesagt, okay, geil, an sich kann man das jetzt in Serie produzieren, aber wir machen es natürlich nur, wenn genug Leute Bock drauf haben. Also so gesehen ist jetzt für uns die Crowdfunding-Kampagne auch echt so der Test, zu sagen, hey, hat dieses Projekt Zukunft, haben da Leute Bock drauf, finden es Leute geil, weil dann machen wir es. Wir haben natürlich auch da wieder super hohe Ansprüche an Nachhaltigkeit gelegt. Also wir benutzen nur recycelte Stoffe für die Kunstfasern und nur Biobaumwolle für die Baumwolle. Wir fertigen alles innerhalb von der EU, also die Stoffe aus Italien, die Fertigung sonst in Portugal oder hier direkt in Berlin, wenn man Maßanfertigung und so macht. Also es ist schon alles sehr auch im gleichen Spirit wie Soul Bottles, würde ich sagen. Auch sehr ähnlich wie so die Anfangsvibe. Und gleichzeitig herrscht aber auch noch gerade total diese Unsicherheit, ne? Und diese, oh mein Gott, wird das wirklich was? I don't know. Ja, wenn der Podcast dann rauskommt, dann wisst ihr es, ob es geklappt hat oder nicht. Genau. Also das ist dieses Projekt und die Motivation dahinter. Und mir macht es einfach wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß, an physischen Produkten zu arbeiten, an Sachen zu tüfteln, zu werkeln. Und ich finde, Klamotten ist so ein häufig unterschätztes Ding, weißt du? Wir kaufen irgendwie T-Shirts oder Hosen einfach so und es gibt so massenweise und man hat da so wenig Wertschätzung für, aber eigentlich ist es halt so ein geiles Handwerk. Also Stoff miteinander zu vernähen, welche Art von Stoff, welchen du nimmst, wie der gewebt oder gestrickt ist, welche Fasern man nimmt, wie dick und wie schwer. Also du hast so 1000 Möglichkeiten, das ist so eine geile Kunstform, so eine geile Handwerkskunst eigentlich. Da habe ich auch einfach total schätzen gelernt. Ich habe so viel gelernt in den letzten 2 Jahren, das fand ich total cool. Und irgendwie habe ich, glaube ich, eine Lektion war auch, mach halt, was dir auch Spaß macht. So, und mir macht auch Spaß, keine Ahnung, Startups zu unterstützen oder ja, große Excel-Tabellen anzulegen. Aber mir macht auch dieses Basteln und dieses so in den Raum hineindenken und Quatsch machen auch total viel Spaß. Also jetzt für Suits for Good das Crowdfunding-Video machen, fand ich halt einfach mega witzig. So, wir haben so einen Haufen Zirkus. Menschen, die total geile Stunts machen können, in so einer Halle zusammengetrommelt und haben dann da einfach ein lustiges Video gemacht. Und sowas liebe ich einfach. Ich glaube, das ist so die eine Lektion. Mach halt was, also wenn es dir wirklich Spaß macht, dann ist es dir auch egal sozusagen, ob es klappt oder nicht, weil dann war eh das, der Prozess dahin schon so viel Belohnung. Und gleichzeitig muss man schon sagen, ich gehe an dieses Business mit ein bisschen mehr vielleicht Struktur ran, als ich es noch vor 8 Jahren gemacht hätte. Ja, also mir war einfach viel mehr klar, okay, wir müssen erstmal das Produkt so weit entwickeln, dass es wirklich irgendwie serienreif ist. Und in der Zeit müssen wir auch nicht groß verkaufen. Also klar, wir verkaufen auch, um Kundenfeedback einzusammeln. Aber wir müssen jetzt nicht irgendwie so viel Umsatz machen, dass wir davon leben können, sondern wir müssen uns eigentlich konzentrieren, Messen besuchen, Stoffe ausprobieren, Schnitte ausprobieren. Und dann, wenn in dem Moment, in dem das Produkt fertig ist, schaltest du alle Hebel um, klack, 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 klack. Und jetzt interessiert mich Einkauf und Produktion nicht mehr, sondern jetzt interessiert mich nur noch Verkaufen und Vermarkten. Und da bringe ich heute viel mehr Ruhe mit, dass ich das einfach weiß, ah, okay, das ist auch normal, dass man einen klaren Fokus setzt in einer bestimmten Phase. Ja, während ich, glaube ich, bei Soul Bottles irgendwie all over the place, all the time war, so.
Du hast gesagt, dir macht es einfach auch Spaß und wahrscheinlich ist es jetzt auch gerade was, wo du nochmal so ein bisschen vielleicht auch kribbeln im Bauch hast, weil das was Neues ist und du nicht weißt, wie das so funktioniert und du einfach auch Bock auf dieses auf diese Phase hast und dieses Gefühl zu gucken, wie deine Idee oder eure Idee auch irgendwie ankommt und das Ganze irgendwie auch wieder wachsen zu sehen und da kreativ zu sein, neue Sachen zu probieren. Aber abschließend vielleicht nochmal einmal die Frage, was ist für dich dein persönliches Ziel im Leben?
Also ich frage mich manchmal, wenn ich sozusagen jetzt morgen, wenn ich jetzt morgen vom Bus überfahren werde sozusagen, wie wäre es dann, kann ich jetzt zurückblicken auf mein Leben und sagen, ja, war okay, habe ich irgendwie gemacht, was ich für richtig gehalten habe, war ich aufrichtig, war ich ehrlich mit mir selbst, war ich gut zu den Menschen um mich herum, und ganz ehrlich, meistens denke ich, ja, also it's alright, so, ich mache geilen Scheiß, ich habe da Bock drauf und ich bin geben von Menschen, die ich gern habe. Und wenn das in 20, 30 Jahren immer noch so ist, dann ist das auch okay. So, das ist geil, ja. Oder jetzt so ein riesen Ding dahin zu setzen. Natürlich nehme ich mir trotzdem auch irgendwie Ziele und Sachen vor, ja. Und ich merke, dass ich so für mich selber schon noch das Ziel habe, dass Soul Bottles mehr wird als halt nur eine Firma, sondern wirklich mehr wie ein Netzwerk aus verschiedenen Organisationen. Und das haben wir jetzt gerade erst angefangen mit dem Incubator, mit Suits for Good, dass sich das überhaupt gerade erst so aufstellt, auf mehreren Beinen zu stehen und nicht nur so ein One-Product-Company irgendwie ist. Also das ist schon irgendwie auch ein Traum von mir. Und da bin ich auch ehrlich, gleichzeitig ist schon noch was in mir, wo ich gerne nochmal reisen und nochmal was ganz anderes machen möchte. Also sowas ist schon auch in mir drin, was total, weiß ich nicht, ganz viele Leute sich auch vornehmen, ja. Also wenn ich in einem Jahr oder in 2 merke, ich brauche jetzt mal eine Auszeit und will mal wieder irgendwo von, keine Ahnung, 500 Kilometer irgendwo hinlaufen, so wie vor 3 Jahren auf dem Waterwalk, dann mache ich das halt. Also ich fühle nicht so, dass ich das nicht machen kann gerade.
Ja, ich bin gespannt, wo dich das noch alles hinführt. Magst du abschließend noch einmal sagen, wo man am besten mit dir vielleicht noch in Kontakt kommen kann oder dir noch deine Reise noch gut verfolgen kann oder auch die von Soul Bottles, von Suits for Good. Ich werde das auch alles nochmal natürlich verlinken. Soul Bottles, seid sehr aktiv, was so Bloggen angeht, um so ein bisschen auch zu erzählen, was ihr macht, wieso ihr es macht. Also das kann ich persönlich auch nochmal allen ans Herz legen, da vorbeizugucken. Da kann man einige spannende Sachen noch auch nachlesen. Ja, wo findet man euch am besten und wie komme ich dahin?
Genau, also auf sobottles.de findet man auf jeden Fall alle Sobottles zum Kaufen und bei suitsforgood.com findet man alle Suits zum Kaufen, wenn man die Produkte haben möchte. Bei Sobottles gibt es auch einen Blog, auf dem ich auch regelmäßig schreibe. Das sind dann vor allen Dingen, also regelmäßig, aber trotzdem mit recht langen Intervallen, aber das findet man dann auch, über ja Themen, die mich gerade halt dann, die mich interessieren oder an denen ich besonders arbeite. Das war jetzt im letzten Jahr vor allen Dingen der Incubator. Aber auch wie wir bei Sobottles arbeiten, habe ich einen geschrieben über die gewaltfreie Kommunikation, über Holacracy, über verschiedene Themen. Und wenn man eher so up-to-date bleiben möchte, auf dem tagtäglichen kann man auf Instagram Paul Kupfer suchen oder Sobottles oder Suits for Good. Findet man alles. Und es gibt jede Menge Quatsch, den man mitverfolgen kann und mitfiebern kann. Freue ich mich natürlich über alle.
Ja, cool. Ja, ich werde euch auf jeden Fall weiter folgen. Und ja, wünsche euch auch viel Erfolg weiterhin mit Sobottles und auch jetzt auch mit Suits for Good. Lieber Paul, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, noch mehr über dich und auch die Entstehungsgeschichte von Sobottles und jetzt auch von Suits for Good am Ende ein bisschen kennenzulernen und da einzutauchen in die Welt. Ja, der Titel vom Podcast Kaltes Wasser passt ja sowieso auch ganz gut zu dem, was ihr macht. Wir haben uns auch ein bisschen über die Wasserthematik auch unterhalten. Ist auf jeden Fall auch ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Von daher finde ich es umso cooler, was ihr macht. Und folge euch quasi auch schon bevor ich hier den Podcast auch angefangen habe. Und ja, möchte mich einfach bei dir bedanken, dass du dein Sobottles Buch oder wie auch immer, also uns hast einen kleinen Einblick geben lassen in den Prozess von dem Anfang in der WG, im WG-Zimmer bis heute.
Super, super gerne. Danke für die Einladung.
Das war's wieder mit dem Podcast Kaltes Wasser. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. In der Zwischenzeit könnt ihr mir gerne auch Feedback dalassen. Bei Instagram, LinkedIn, Speakpipe ist wieder alles verlinkt in den Shownotes. Würde mich sehr freuen, wenn ihr euch sogar auch die Mühe macht und einfach bei iTunes, wenn ihr bei Apple unterwegs seid, auch noch irgendwie reinspringt und da ein paar Sterne hinterlasst. Das würde mir riesig helfen. Ansonsten, vielleicht noch ein kurzes Update. Also die Crowdfunding-Kampagne von Paul hat funktioniert. Sie haben das Geld zusammenbekommen. Ich hatte mir auch noch eine Hose bestellt und freue mich, wenn die dann ankommt. Genau, also guckt da gerne mal auch mal vorbei, wie es da weitergeht. Ist, wie gesagt, alles verlinkt in den Shownotes. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid in 2 Wochen, wenn ich mich mit der lieben Fabienne Schovenberg über ihr Vorhaben, ein Buch zu schreiben, unterhalten werde. Bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.